Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast und mein heutiger Gast ist Simon Karamzer. Er ist Head of Development and Digital Projects beim ÖFB, war davor unter anderem für Sponsoring und Marketing bei Rapid Wien zuständig und kickte auch davor jahrelang aktiv, aber auf breitem Fußballniveau, wie er selbst sagt und lacht. Hallo, herzlich willkommen Simon bei mir im Studio.
Servus Christian, danke für die Einladung und als aktiver Podcaster darf ich dich gleich zu Beginn loben. Ich habe immer geglaubt, wenn ich deine Episoden gehört habe, dass der Jingle sozusagen real life eingespielt wird und du ihn irgendwann einmal fix fertig erstellt hast. Du machst aber einen kleinen DJ-Auftritt draus, spielst wirklich alle einzelnen Teile live ein. Also herzliche Gratulation dazu.
Ja, danke dafür. Das ist zusammengewachsen. Die Musik und das Podcasting, das war noch vollkommen getrennt vor 2-3 Jahren. Und ich verfolgte auch die Hardware ein bisschen mit, die kommt und da habe ich Budget dafür. Ja. Du, wunderbar, dass du da bist, ÖFB. Ich habe dich anmoderiert, ein großes, schönes, spannendes Thema. Und du bist ja auch Head of Digital Projects, also auch da irgendwie meine Welt. Aber ich beginne vorher. Und da gibt es noch was, was noch mehr meine Welt ist, weil du hast Ferialpraxis gemacht als junger Bub. Und zwar bei der Telekom Austria und bei der OMV, zwei der größten und wichtigsten Unternehmen an der Wiener Börse. Und bist erst dann irgendwie, ich meine, okay, Ferialpraxis macht man halt. Sportlich warst du immer und bist dann zu Laola 1 gekommen. Wie klar war es in deiner Jugend schon, als aktiver Kicker, glaube ich, nehme ich an, wirst du schon gemacht haben, dass das mal dein Beruf wird, in die Richtung Sport zu gehen?
Ich glaube, wie bei vielen sportbegeisterten Kindern oder Jugendlichen ist es irgendwo das Ziel eines jeden Burschen, einmal im Sport auch seinen Beruf zu verwirklichen. Ich habe das eh schon ein paar Mal erzählt, ich habe früher in diese Freundschaftsbücher, wo man halt für andere Freunde irgendwie so sein Leben von der Augenfarbe bis zu den Hobbys einträgt, habe immer Sportreporter reingeschrieben, Peter Elstner, Robert Seger, Hans Huber, dein Nachbar, genau. Genau. Gypsy würden wir jetzt sagen. Ja. Ja, das waren einfach Vorbilder. Ich glaube, Idole, wie sie sie heute nicht mehr gibt oder vielleicht auch noch länger nicht geben wird. Und so Sportreporter zu werden, war immer irgendwo auch mein Ziel, das ich mir dann zum Glück sehr rasch, auch relativ bald nach der Matura erfüllen habe dürfen, nämlich bei Laola 1, wo ich jetzt nicht im Fernsehen kommentiert habe, aber es war schon eine sehr ähnliche Arbeit zum Berufswunsch. Sportreporter, Sportjournalist ist da sehr ähnlich, sehr themenverwandt und habe eben das Glück gehabt, das relativ früh schon zu erreichen, habe aber dann auch erkannt, dass es vielleicht doch nicht das große Berufsziel in meinem Leben ist. Es ist ein wunderschöner Beruf, aber nicht ganz einfache Arbeitszeiten. Also ich arbeite trotzdem rund um die Uhr und 24/7, 7 Tage die Woche. Also arbeitsrechtlich gesehen natürlich nicht ganz.
Es ist ja viel Hobby dabei und wir sind alle Liebhaber.
Genau. Wenn du im Sport arbeitest, musst du in gewisser Weise auch verrückter sein und darfst dann auch nicht angefressen sein, wenn du nach 17, 18 Uhr angerufen wirst. Aber ich wollte einfach nicht mein Leben lang Bittsteller sein, sondern mehr aktiv gestalten und deswegen habe ich dann eher so die Schiene in Richtung Marketing und Digitalisierung gesucht und jetzt bin ich da.
Ja, absolut wichtiger Bereich. Ich bleibe trotzdem noch ganz kurz bei der Laola 1. Du warst der Videoredakteur. Was war da genau? Bist du da alleine gewesen und hast sowohl die Leute interviewt, hast dein Kastl mitgehabt und dann geschnitten oder wie ist das gelaufen? Oder bist du da zu mehreren aufgetreten? Mehreren, schönes Wort.
ich war eigentlich, bin ich als Printredakteur, stimmt jetzt nicht wirklich beim digitalen Medium. Genau, ja. Aber ich habe halt geschrieben für laola1.at, das war der Schwerpunkt der Lehrredaktion. Mhm. War richtig cool. Man hat bei Laola wirklich sehr früh sehr viele Möglichkeiten und Chancen bekommen. Ich kann mich erinnern, nach 3 Monaten habe ich meinen ersten selbst recherchierten großen Artikel schreiben dürfen. Wir reden ja davon mit der mit Abstand größten Sport-Online-Plattform Österreichs. Damals schon, glaube ich, 30 Millionen Page-Impressions pro Monat. Und dann nach 4-5 Monaten habe ich meinen ersten Aufmacherartikel geschrieben. Also es ist wirklich Schlag auf Schlag gegangen. Und ganz lehrreiche Zeit. Und nach Ablauf der Lehrredaktion, das war so nach einem halben Jahr, bin ich dann freier Dienstnehmer gewesen und da war ich dann sehr stark auch im Videobereich und da fährst halt einerseits in die Eishallen nach Znojmo, damals noch nach Znojmo, nach Linz oder nach Wien, bist immer mit einem Kameramann und einem Cutter unterwegs und bist sozusagen der Match-Redakteur, der dann auch entscheidet, welche Sequenzen es in den Highlight-Clip schaffen. Damals eine ganz große Kooperation zwischen La Ola 1 und Servus TV mit der Servus Hockey Night. Und das war halt auch unter einem gewissen Zeitdruck, weil die Plattformen oder Servus TV dann das Material relativ rasch gebraucht haben. Wir haben da mehr oder weniger live mitgeschnitten während dem Match. Also vor allem für einen Cutter war es während dem Match sehr stressig. Dafür hat er auf der Heimfahrt dann geschlafen. Und ja, spannende Zeit. Videoredakteurstätigkeit war dann auch noch dort La Ola. Ich glaube, das muss das Jahr 2013, 14 gewesen sein. Sehr viele Rechte an der deutschen Bundesliga gehabt, hat dann auch die TV-Seiten für viele deutsche Bundesligisten bzw. Zweitligisten umgesetzt, also von Werder Bremen, Borussia Dortmund bis hin zu kleineren Clubs. Und da haben wir, dann sind wir im Büro gesessen in der Hosennädelgasse und haben die deutsche Bundesliga geschaut und währenddessen halt ähnlich die Zusammenfassungen erstellt. War ein super angenehmer Job, weil du bist bezahlt worden für das, was du jede Woche gern machst.
Das ist immer ganz meine Rede, wenn es um einen Sport geht. Und La Ola 1, wie du richtig sagst, mit die Page Impressions 30 Millionen sehr rasch. Kennt jeder. Hosenedelgasse kennen nur gelernte Donaustädter wie ich. Das ist sicher ja, in der Nähe vom ehemaligen Rinderzelt auch. Ja, ich,
ist nicht der A der Welt, ja, aber man sieht recht gut hin.
Knapp, ja. Nein, ich habe, das sind irgendwie auch von der Gründungsgeschichte her damals der Rainer Geier, der Charlie Wieseneder auch Kinder, sage ich, unserer Zeit, weil wir haben unsere Unternehmen ziemlich gleichzeitig im Businessbereich gegründet und immer wieder gerne und gut zusammengearbeitet. Jetzt hast du gesagt Eishockey, Fußball tippe ich auch. Was waren so deine Sportarten oder waren wir da auch irgendwie Generalist?
Ich bin, glaube ich, in sehr vielen Bereichen meines Lebens Generalist, dafür aber auch in wenigen nur ein Spezialist. Und so ist es im Sport auch. Natürlich, Tennis war meine erste große Liebe, da habe ich eigentlich auch zumindest bundeslandweit ganz gute Erfolge gehabt als Kind und dann auch als junger Jugendlicher. Und Fußball war dann meine Teenie-Liebe, wenn man das so sagen kann. Das Mannschaftssport, das war damals einfach über allem anderen. Deswegen ist Tennis dann noch ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das waren einmal meine aktiven Steckenpferde. Ich habe dann auch eine Zeit gehabt, wo ich sehr gern Halbmarathon auch gelaufen bin. In Graz war das vor 10 Jahren circa. Ist jetzt weniger an der Tagesordnung. Aber ja, aktiv waren eben Fußball, Tennis absolut on top und vom Interesse her in der Passivsportkonsumation gibt es, glaube ich, fast keine Sportart, vielleicht außer Schach, die mich da jetzt nicht interessiert. Wobei selbst Schach interessiert mich in Tagen wie diesen.
Schach ist Wahnsinn, ja.
Womit angeblich Analkugeln geschummelt wird. Also auch die schaffen es dann, weltweites Gesprächsthema zu werden. Aber ja, Eishockey, ganz große Hingabe. Damals schon WEV-Fan gewesen. Dann natürlich die Caps mit dem Meistertitel 2005 und 2018, glaube ich.
Da habe ich ein Lexikon.
Ja, stimmt.
Vis-à-vis sitzen.
Achso, ich bin das Lexikon. Du bist das Lexikon. Ja, wobei du hast der Ronny Leber auch schon zu Gast gehabt und ich muss ehrlich sagen, der ist fast nur ein bisschen mehr Lexikon als ich, aber ja, ein Riesensportfreak und Tour de France gesüchtelt vor dem Fernseher, jetzt allerdings seit 10 Jahren schon immer, weil die Sauberkeit des Sports ist für mich dort nicht mehr ausreichend gegeben.
Das stimmt. Du hast Fußball auch erwähnt, Tennis in der Jugend. Ich habe da notiert, Ort an der Donau, Mannsdorf, Leopoldsdorf. Da warst du aktiver Kicker. Mhm. Was war da deine Position?
Klassisches Fußballerleben mit in der U13, U14 begonnen als Stürmer. Traumposition von de facto allen Kickern. Und bin dann im 3-4-Jahres-Rhythmus immer eine Position weiter nach hinten gerückt. Habe dann 2015 bei Ort als Innenverteidiger aufgehört. Ich glaube auch, dass es dann wahrscheinlich immer am besten gewesen wäre, Innenverteidiger zu spielen. Da bin jetzt nie der große Techniker gewesen, aber habe durchaus einen Stein im Brett bei den Trainern gehabt durch Einsatz und Teamgeist vor allem. Also ich war nie unumstrittener Stammspieler. Haben wir immer den 10., 11., 12., 13. Kaderplatz erkämpfen müssen. Und war, glaube ich, auch nie ungut. Also es gibt ja viele Leute, auch im Breitenfußball, die irgendwie hinterrucks Vorteile für sich bekommen wollen, kreieren wollen. Und da habe ich, glaube ich, immer ganz gut gepunktet. Aber der Techniker war ich nie, also Stürmer und Zehner wäre sie nur in der letzten Liga ein bisschen ausgegangen.
Ja, na wunderbar. Ich meine, wir haben uns ja, der Ursprung für diesen Podcast kommt ja, wir haben uns irgendwo mal bei einem griechischen Wirten gesehen kurz und dann irgendwie Kontakt aufgenommen an der Stadtgrenze zwischen Wien und Niederösterreich.
Da können wir schon Werbung machen.
Da können wir schon Werbung machen.
Griechische Taverne am Sachsengang
in Krasenzersdorf. Da bin ich gerne dabei bei dieser Werbung. Mein Lieblingslokal eigentlich im Sommer. Und Essling ist auf der anderen Seite halt von der Stadtgrenze und die schießen momentan in der Unterliga auch alle weg, haben 7-0 gewonnen und jetzt 8-3 gegen Wiener 2. Also das ist schon eine spannende Sache und echt begeisternd und mein Mikrofon kracht und deswegen tue ich das jetzt ein bisschen ändern. Gut, dann habe ich da auf LinkedIn natürlich geschaut, da schaue ich immer so ein bisschen, was die Leute selbst eingeben über ihren Lebenslauf. Und da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, dass du auch im Architekturbüro Karamzer gearbeitet hast, ja, in einem Familienbetrieb, nehme ich an, oder?
Ja, im Grunde genauso wie die Ferialpraktiker, einfach typisch, man schaut halt, wo kennt man wen oder wo kennen die Eltern jemanden. Meine Eltern waren damals befreundet mit dem damaligen Pressesprecher von Boris Nemsic, das war der Martin Bredl. Daher war der Job bei der Telekom Austria möglich.
Martin kenne ich auch gut, ja.
Ah, wirklich? Ja. Schöne Grüße.
Als die damals an die Börse gegangen sind, hatten wir viel Kontakt miteinander. Ja, da war er der erste Pressesprecher.
Hat jetzt sein eigenes Unternehmen Takeoff PR seit einigen Jahren.
Genau, ist auch im PRVA stark tätig und schon lange nicht mehr bei der Telekom. War damals der Sprecher vom Rudi Fischer in der Telekom, der sich auch für den Sport sehr engagiert hat. Ja.
Und OMV war dann durch Hannes Leiner, falls du den auch kennst.
Ja.
unabgesprochen möchte ich sagen. Also Hannes Leiner, auch sehr guter Freund meiner Familie und das hat einfach passt. Und dann ein bisschen auch im familieneigenen Unternehmen meine Sporen verdient während dem Studium. War ganz gut, einfach um Beruf mit Studium zu verbinden, ein bisschen ein höheres Taschengeld zu bekommen.
Also du bist nicht der Architekt, sondern... Ich
bin weder Architekt noch künftiger Architekt, da hat mein Papa einfach viel mehr Talent, aber das hat er mit einem kleinen weinenden Auge, glaube ich, schon im Gymnasium gesehen, dass sich das mit Darstellung der Geometrie bei mir nicht ganz ausgeht.
Ja, aber in Summe, glaube ich, kann er durchaus stolz sein. Und nochmal
LinkedIn,
du trittst auf als SP Karamzer, du hast Simon Peter, die Vornamen, und hast mir erzählt, da gibt es eine Geschichte dazu.
Ja, es ist jetzt keine hochtrabende Geschichte, aber ich habe immer ein bisschen so mich gefragt, warum, was meine Freunde haben geheißen, Klaus, Stefan, Christoph zum Beispiel, ganz klassische Namen, und ich war immer der Simon-Peter. Mhm. Jetzt ist mein Nachname Karamzer auch schon nicht der kürzeste, also in Summe habe ich rund 20 Zeichen immer zum Schreiben gehabt, das steht auch so im Reisepass drin, und als Jugendlicher wüsste ich nicht so wirklich anfreunden damit, und dann habe ich mal sehr für NHL auch geschaut in der Nacht als Jugendlicher und Student. Und da gibt's oder hat's gegeben, weiß gar nicht, ob er noch spielt, bei den Montreal Canadiens den P.A. Parenteau. Und ein Superstürmer. Ich glaube, er heißt Pierre-André, glaube ich. Und da haben wir gedacht, siehst, der hat ja auch so einen Doppelnamen, ist nur ein bisschen älter als ich. Und wenn der amerikanische Reporter P.A. Parenteau sagt, hört sich das wirklich leibend an. Und dann haben wir gedacht, nein, Marie, SP Karamzer draus, ja, passt cool. Auch gut, ist ein bisschen kürzer, aber steht natürlich nur für Simon Peter.
Und löst sicherlich Rückfragen aus, hin und wieder, oder? Wenn man dich noch nicht kennt.
Ja, aber das bin ich gewohnt von meinem Nachnamen her. Okay. Jeder fragt mich, woher kommt der Name, wie spricht man den aus, und daher ist es einfach, neben dem Wetter ist der Vorname dann noch, oder das Kürzel, ein drittes Kit-Thema, wie man so schön in der Kommunikation sagt.
Na, ganz perfekt. Du, ich komme weiter zum Fußball. Dann beginnt irgendwann einmal Mitte der 10er Jahre im alten Jahrtausend deine Rapid-Zeit, wo du für Sponsoring und Marketing zuständig warst. Vielleicht auch da ein paar Worte.
Aber nicht im jetzigen Jahrtausend, nicht im alten Jahrtausend.
Habe ich gesagt im alten Jahrtausend? Ja. Scheiße, das wäre Erster Weltkrieg, 1914 bis 1916. Nein, das tue ich nicht.
Wäre aber erfolgreichere Zeit gewesen.
Zeitreise, ciao. Für Rapid, ja, du. Erster Weltkrieg heftig. Nein, 2014 bis 2016 habe ich auf LinkedIn gefunden, stand diese Funktion bei Rapid in deinem Lebenslauf von dir eingegeben. Ja, bitte ein paar Worte dazu.
Also ich hoffe, ich habe eingegeben 2016 bis 2019 und nicht 14 bis 16.
Vielleicht hat LinkedIn umgeschrieben irgendwie.
Genau. Nein, glaube ich nicht. Ja. Also es waren rund 3 Jahre. Ja. Super spannende Zeit. Es war eigentlich, mein Laola war mein erster großer Job, wenn man so möchte, wo ich mich auch bewerben habe müssen und nicht über irgendwelche Kontakte ein Praktikum bekommen habe. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Rapid, die Zeit.
Ja, war super spannend und es war eben der erste Job, wo ich wirklich gewusst habe, das ist jetzt mein Job. Also da war ich nicht mehr nebenbei Student oder habe sonst noch irgendwelche Ziele gehabt, sondern Rapid war eigentlich, als geborener Rapid-Fan, war das so ein bisschen eine Beamtensituation für mich, weil ich glaube, ich werde nie Arbeitgeber wechseln. Bin dort im Marketing tätig gewesen, unter Sebastian Bernhaupt, Lorenz Kirchschlager, Katja Gürtler war noch Kollegin von mir. Super, super coole Arbeiten, sehr viel Entfaltungspotenzial, sehr enge Zusammenarbeit auch mit anderen Abteilungen. Andi Marek ist im Nebenbüro gesessen. Das heißt, das war jeden Tag Action, im Guten wie im Schlechten, in positiven wie in negativen Zeiten, aber sehr große Kollegialität auch unter den Mitarbeitern, aber immer auch sehr viel zu tun. Also mit 40 Stunden war es nie getan, also leider oft bei Weitem nicht. Aber das gehört dazu und ich bin generell der Meinung, als junger Mensch, wenn man etwas erreichen möchte, dann muss man halt einmal einige Meter mehr gehen als vielleicht jemand, der schon länger im Business ist. Und da war ich immer bereit dazu, mit den negativen Folgen, wenn man dann einmal zu erledigt ist, ein paar Tage lang, weil es einfach zu viel war. Aber am Ende des Tages fährt man meistens sehr gerne in die Arbeit und das ist eigentlich das Schönste, was es im Beruf geben kann, dass man jeden Tag Spaß und Freude empfindet.
Wieder alles nicht vorbereitet, aber wenn ich das jetzt mit der neuen Zeitschiene irgendwie in Verbindung bringen will, dann fällt da doch der Bau vom Stadion rein, oder? Das war die große Baustelle, die das Trauer gemacht hat, damals das neue Stadion von Rapid und das ist ja gerade in Sponsoring und Marketing eine Riesenherausforderung und auch Chance, da diese ganzen Zonen zu vermieten, Businesspartner zu suchen. War das dein Job dabei? Oder hast du die Marke Rapid vermarktet oder warst du auch in der Akquise von Sponsoren
tätig? Nein, also ich war zwar im Marketing, aber wir haben ein eigenes Sales-Team gehabt. Das heißt, das war das Team vom Jürgen Gruber. Heute nicht mehr bei Rapid. Die haben sich primär um die Vermarktung und den Verkauf gekümmert. Das Marketing war eher damit beauftragt, diese abgeschlossenen oder bestehenden Partnerschaften dann auch zu aktivieren, sprich Verträge umzusetzen, Verträge einzuhalten, vielleicht auch einmal proaktiv Ideen zu liefern, wie man das Sponsoring noch mehr beleben kann. Das waren eher so die Themen. Das klassische Verkaufen war eigentlich nie meins. Also ich bewundere immer wirklich gute Verkäufer, weil für mich ist Verkaufen ein sehr, rückschlagsbehafteter Job, weil ich glaube, meistens geht man ohne Deal nach Haus, aber wenn es dann einmal aufgeht, ist es super. Ja, damit habe ich mich noch nicht so anfreunden können, aber vielleicht empfinde ich diesen Beruf auch falsch. Für mich war es gut, da eher im Umsetzungsbereich zu sein, als wirklich in der Kaltakquise teilweise. Mhm.
Ende 2019 jetzt mit der neuen Zeitschiene, wie du gesagt hast, also vor der Pandemie, das heißt neues Stadion und dann kommt die Pandemie, ist dir erspart geblieben, diese Geschichte, da warst du dann schon beim ÖFB, bei dem du jetzt auch tätig bist, Head of Digital Projects. Was macht man da genau? Was ist das Digitale am ÖFB? Ah, ÖFB, 1914, 1916, ja,
genau. Ja, alles klar.
Wir sind beim ÖFB.
Ich ordne es dann schon wieder. Also grundsätzlich bin ich in die Kommunikationsabteilung gekommen beim ÖFB als Teil auch dann des Nationalteam-Staffs, der mir dann, oder wo wir gemeinsam bis zur Euro 2020/21 gekommen sind. Super Zeit, sehr erfolgreich auch, spannende Erfahrungen. Ich muss auch sagen, natürlich eine Europameisterschaft während Corona zu erleben, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Es hat aber das Ganze noch intimer gemacht. Also wir sind halt beim Match als Kommunikationsmitarbeiter nicht irgendwo oben unterm Dach auf der Pressetribüne gesessen, sondern auf den VIP-Sitzen eine Reihe hinter den Ersatzspielern. Das heißt, das Teamgefüge hat viel mehr Zusammenhalt auch während dem Match noch gehabt. Und das war schon eine ganz tolle Erfahrung, da wirklich Teil dieses circa 50 Mann großen Staffs zu sein. Es war dann aber so, dass der ÖFB, nachdem er viele Jahre die Digitalisierung nicht wirklich vorangetrieben hat, 2019, also ziemlich zeitgleich, wie ich gekommen bin, hat man damit begonnen, diverse Digitalisierungsschritte zu setzen. Man hat dann einmal die ÖFB-Website erneuert, man hat ÖFB-TV eingeführt. Es gibt jetzt seit diesem Sommer eine neue App, ÖFB-App, die ein Riesen-Update ist im Vergleich zu jener davor. Es gibt ein NFT-Projekt, nach wie vor sind wir der einzige Fußballclub oder Verband in Österreich, der so ein Projekt umsetzt, und wir sind auch nach wie vor, nicht wissenschaftlich recherchiert, aber ziemlich sicher nach wie vor europaweit und weltweit der einzige Fußballverband, der seine Kollektion wirklich selbstständig umsetzt. Also da hat sich einiges getan, und es ist mittlerweile so viel, dass sich jemand einerseits um diese digitalen Projekte aktiv kümmern muss, damit die weiterlaufen, damit die regelmäßig verbessert werden, damit man sich auch an den ständigen Wandel anpasst. Man kann ja nicht sagen, man entwickelt eine Website und lasst die mal 5 Jahre gleich, sondern man muss in Wahrheit jedes Jahr gewisse Details, Tools, Module adaptieren, weiterbringen oder gänzlich neue Ideen einbringen. Und in gewisser Weise möchte ich auch jedes Jahr zumindest ein neues digitales Projekt einführen oder umsetzen. Und für all diese Tätigkeiten hat es mittlerweile eine Arbeitskraft gebraucht, und das einfach nur nebenher mitzumachen wäre nicht mehr gegangen. Und es hat sich so ergeben, dass dann die Wahl auf mich gefallen ist, und das habe ich eigentlich nicht lang gebraucht, um da Ja zu sagen.
Na, da hat der ÖFB, nicht der ÖF, der ÖFB eine gute Entscheidung.
Hoffentlich.
Gefällt, ja, du, ich verfolge das ja mit, auch als ÖFB-Fan, als Sportfan, als Fußballfan, als digitaler Kollegen scout immer wieder und schauen, wie es die anderen machen halt. NFT interessiert mich ganz besonders. Ihr seid am 3.3., das stimmt jetzt wirklich, weil das habe ich jetzt vor kurzem erst nachgeschaut. Gestartet euer. Was kann ich mir da drunter vorstellen? Was kann ich da als Interessierter erwerben, Simon?
Ich versuche es sehr kompakt zu halten. Es ist nämlich immer noch so, dass wir das Thema NFT, muss man einfach vor der Pike auf erklären. Es ist ein digitaler Besitz, ein digitales Gut, wo man Besitzrechte sehr klar regeln kann. Das ist so die ganz kurze Beschreibung. Und der Riesenvorteil ist, dass es auf Basis der Blockchain-Technologie eben auch digital umsetzbar ist und du nicht zwingend irgendwas Haptisches dazu brauchst. Du kannst eben die ÖFB-NFTs erwerben um 0,08 Ether pro NFT, und hinter jedem NFT liegen gewisse Leistungen. Das heißt, du kaufst eine ÖFB-NFT und bekommst gewisse Leistungen oder die Rechte an gewissen Leistungen dazu geschenkt oder übertragen. Das geht von Tickets für Heimspiele der Nationalteams bis zu einer exklusiven Auswärtsreise mit dem Nationalteam. Wir haben das jetzt erst im September verlost. Da haben zwei Gewinner die Möglichkeit bekommen, im Flieger des Nationalteams nach Paris zu fliegen, dort mit den VIPs und Sponsoren 3 Tage zu verbringen und dann natürlich auch gemeinsam das Match im Stade de France zu sehen, oder Saint-Denis, wie sie auch noch heißt. Und unser Fokus liegt dann neben unterschriebenen Matchwand-Trikots und Meet and Greets mit den Spielern und Spielerinnen unserer Nationalteams, liegt unser Fokus vor allem darauf, Money-Can-Buy-Leistungen anzubieten. Also wir wollen jetzt nicht einfach sagen, wir geben irgendwas aus einem Fanshop hinter ein NFT und ja, wollen da irgendwas unter Anführungszeichen Herkömmliches an die Fans vergeben, sondern wollen da wirklich Money-Can-Buy-Leistungen, sehr spezielle Momente anbieten. Super. Ronny Leber spricht ja oft von Magic Moments. Ja, genau. Dieses Wording kann ich da eigentlich nur übernehmen.
Wie viel sind 0,08 Ether momentan ungefähr in Euronen?
Du bist
ungefähr
der Börsenprofi.
Ja, müssen wir dann nachschauen. Wir
haben
dann
also damals im März waren es 200 Euro, ziemlich genau, also ziemlich am Cent genau. Dann waren es zwischenzeitlich einmal nur mehr 95 Euro und jetzt, glaube ich, sind wir circa bei 120 Euro.
Und der Preis von den 0,08 ist aus eurer Sicht stabil, sodass da ein bisschen Das ist ja sehr günstig vom Angebot, auch die 200 Euro, finde ich. Was du sagst, ist für einen Fan sehr viel wert. Und ich wollte jetzt nur ungefähr einschätzen, was er dafür zahlen muss. Also ich finde es ein hervorragendes Angebot und wir haben ja auch im Vorfeld gesprochen. Ich habe da mit der Sportwoche und den Originalseiten auch einiges vor, jetzt nicht so sophisticated, aber ich glaube auch, dass da Werte vorhanden sind. Gut, du bist auch vortragend, habe ich gesehen, auf diversen Fachhochschulen und Unis, WU Wien, Technikum Wien, im Joanneum in Graz, nehme ich an.
Bad Gleichenberg.
Bad Gleichenberg. Die Unschärfe, deswegen habe ich ja dich. Man sollte sich vielleicht doch ein bisschen vorbereiten auf das eine oder andere Interview. Aber wir sind ja lauter Schnellsprecher und insofern klären wir das alles in der nächsten Sekunde auf. Welche Themen sind da diejenigen, die du den Interessierten und Interessiertinnen vorstellen wirst dann?
Also es steht,
oder vorstellst schon? Ja.
Es steht primär um Internationalisierung im Sport, ja, respektive im Fußball. Darf die Vorlesung auf allen drei genannten Hochschulen gemeinsam mit dem Lorenz Tirchschlager machen, der nochmal um 10 Jahre mehr im Sportbusiness an Erfahrung verfügt als ich. Und ja, es geht einfach darum, was sind die Unterschiede zwischen der Führung eines lokalen Sportvereins im Vergleich zu internationalen Unternehmen? Welche Steps muss man gehen, um wirklich gesund und sukzessive von der lokalen Attraktivität zur internationalen Marke zu werden? Und dann bringen wir sehr viele Beispiele auch. Wir sind da Teil von sehr sportorientierten Vorlesungen. Das heißt, die Studenten bekommen natürlich auch noch von anderen Dozenten und Vortragenden sehr wertvolle Inputs. Wir versuchen da einfach wirklich auch einen möglichst genauen Blick auf die wirtschaftlichen Themen des Sports zu legen. Also wir gehen jetzt nicht rein und erklären Ihnen, wie man ein Training abhält, sondern wie man das Ganze finanziert, wie man mit Sponsoren umgeht, welche Sponsoren gibt's für welche Märkte. Ich brauche jetzt nicht als Rapid zur BVZ zum Beispiel gehen, genauso wenig wird aber auch die Telekom Austria jetzt bei Ort an der Donau Sponsoring beginnen. Es wäre schön.
Schauen wir mal. Ja. Ich suche für den SV Esslings, vielleicht wird da die, wie gesagt, alle wegfetzen.
Ja.
Na, spannend. Ein Punkt noch zum ÖFB, zur Tätigkeit als Head of dieser ganzen Digitalprojekte. Interessiert mich noch die großen Teamchefs, die sicherlich auch ein bisschen Ego mitbringen. Ja, sei es jetzt mal früher Franco Foda gewesen oder ein jetzt der Ralf Rangnick oder die Irene Fuhrmann, die das auch super macht. Mischen sich die da irgendwie ein? Haben die Ideen? Wollen die da digital irgendwie? Oder ist das denen egal und das ist deine Abteilung?
Also sie mischen sich jetzt gar nicht ungut ein. Ich mische mich auch bei ihnen nicht in die Arbeit ein, aber es ist natürlich schon so, dass man sie immer wieder mal bei Events oder im Büro trifft und dann gewisse Themen zur Sprache kommen. Das ist aber viel mehr ein gemeinsamer Think Tank, wo man dann sagt, ja, man hat, weiß nicht, beim belgischen Verband das und das gesehen, wäre das nicht für uns auch cool. Geht man es kurz durch, gedanklich schaut, ob das Sinn macht, ob man das umlegen kann auf Österreich und versucht dann, wenn es Sinn macht, auch dann wirklich in den einzelnen digitalen Plattformen zu installieren. Aber na, also es ist die Zusammenarbeit wirklich sehr gut, aber jeder bleibt grundsätzlich auch bei seinem Thema.
Diese Antwort habe ich in etwa so erwartet und ich freue mich auch darüber, weil ich schon glaube, dass sich der ÖFB in diesen Dingen extrem verjüngt hat in den letzten Jahren.
Absolut,
ja. Die waren ja, glaube ich, ewig uralt irgendwie vom ganzen Auftritt her und jetzt wirklich ziemlich jung. Also danke auch an dich und deine Leute und an die Möglichkeiten, die es da insgesamt gibt. Und jetzt komme ich noch zum großen Schlusspunkt. Du hast mal den Lorenz erwähnt, dann den Lorenz Kirchschlager, das ist der gleiche.
Ja.
Und mit dem tust du seit 55 Mal auch was sehr Erfolgreiches im Podcast-Bereich, haben wir im ersten Satz von dir auch schon gehabt. Ihr macht den Kaffeehaus-Talk und der ist im Vorjahr ausgezeichnet worden.
Heuer
war das, oder? Aber ich habe gewählt im Vorjahr, kann das sein?
Nein. Na, 2022 im Mai.
Also ich bin ja bei Sports Media Austria, bin ich dabei, weil da kriegt man so eine Karte für Sportjournalisten. Das war immer auch so ein Bubentraum jetzt, ja. Und da durfte ich mitwählen auch. Und ich oute mich hier. Ich habe euren Podcast gewählt im Bereich Audio, den Kaffeehaus-Talk.
Vielen Dank.
Gerne. 55 Folgen, den Lorenz kenne ich auch ein bisschen. 55 Folgen habt ihr da gemacht. Bitte da auch ein paar Worte zu Konzept, typischer Gast und was ist die Message dahinter, die das Bigger Picture zu diesem Podcast, oder ist das einfach nur, weil es Spaß macht?
Ja, von allem etwas eigentlich. Ja. Ganz grob gesprochen, der Kaffeehaus-Talk versucht wirklich im Detail und in der Tiefe all jene Personen aus dem Sport vors Mikrofon zu holen, respektive ihnen eine Bildfläche zu geben, die eben eher in diesen wirtschaftlichen Positionen arbeiten. Also bei uns wird nie ein Sportler, ein Trainer oder ja, irgendeine Person aus dem Sport vor dem Mikrofon sitzen, die man ohnehin jederzeit im ORF oder bei Sky sieht. Wir wollen wirklich da einen ganz tiefen Blick hinter die Kulissen werfen. Deswegen dauern unsere Episoden auch extrem lang. Also unter 1,5 Stunden kriegen wir es kaum hin. Weil wir einfach, also ich bin zum Beispiel angewidert von diesen typischen Politgesprächen im Fernsehen, wo du ab der zweiten Frage schon mitbekommst, wie der Interviewer den Gast dazu drängt, möglichst schnell zu antworten, obwohl es aber verdammt wichtig wäre, ein bisschen die Hintergründe vorher noch zu erklären. Und diesen Zeitdruck wollen wir einfach nicht ausüben. Wir wollen in aller Ruhe, aber trotzdem mit Spannung, mit Humor, einfach Geschichten erfahren, wie verläuft dessenjenige Karriere, welche Erfahrungen hat er gesammelt und was kann er vor allem auch an die jungen Hörer des Kaffeehaus-Talk weitergeben, damit die wiederum Learnings für ihre hoffentlich erfolgreiche Sport-Business-Karriere mitnehmen können. Und das Konzept, das hat begonnen im ersten Lockdown 2020, wo wir ja alle irgendwie in die eigenen vier Wände gedrückt wurden und ich wollte dann aber nach einem Monat, wo ich es mir eh gut gehen habe lassen mit viel Radfahren und so weiter, wollte aber wieder was machen, was Berufliches, und dann habe ich den Lorenz gefragt, ob wir nicht einen Podcast machen wollen, und war dann 2-3 Wochen ein bisschen hin und her, am Anfang war er noch nicht ganz begeistert, aber dann schon. Und Michael Vierler hat zeitgleich sportsbusiness.at gegründet und dann sind wir mit dem kurz ins Gespräch gekommen und damals gesagt, okay, wir machen jeder für uns das gewünschte Projekt, aber versuchen halt ein bisschen auch zu kooperieren. Und ja, mittlerweile haben wir 55 Gäste eingeladen, von Jürgen Irsigler, CEO von Admiral Sportwetten, über Johnny Ertl, mittlerweile TV-Experte, Dietmar Kurzer war, Ronny Leber eben auch, Mario Wiska aus dem E-Sport, Irene Fuhrmann war dabei, aber mehr, um auch diese Wirtschaftsthematiken beim Frauenfußball zu besprechen. Philipp Newald von Tipp 3, wir haben Gäste aus Deutschland gehabt, Bartosz Niedźwiecki, mittlerweile Kommunikationschef bei Eintracht Frankfurt, war in unserer zweiten Episode, damals war er noch unter Anführungszeichen nur Stadionsprecher, also super cool, wie sie auch dann die Karrieren unserer Gäste teilweise weiterentwickelt haben. Und ja, das hat dann coolerweise heuer nach 2 Jahren zum Sieg beim Sports Media Austria Award in der Kategorie Audio geführt. Also wir sind der erste Sportpodcast seit mehreren Jahren Pause, glaube ich, der dahingehend prämiert wurde. Und das war eine sehr tolle Erfahrung, die uns auch mit sehr viel Stolz erfüllt.
Ja. Definitiv. Und wenn ich es jetzt sage, 55 Folgen, 2 Jahre, 14-Tage-Zyklus, ja, ist gesetzt oder seid ihr da
wahrgesetzt,
flexibel?
Wahrgesetzt.
Es wird nicht leichter, ne?
Es wird erstens nicht leichter, zweitens muss man sagen, es ist in einer Zeit entstanden, wo halt auch unsere Hauptjobs besser managebar waren durch diese ganzen Lockdowns und so weiter. Jetzt sind wir wieder im Vollbetrieb. Es wird einfach schwieriger. Wir haben privat sehr schöne Veränderungen gehabt, beide. Das heißt, der Fokus liegt jetzt auch auf anderen Themen. Es ist ja auch ein Liebhaberprojekt. Also wir verdienen ja nichts damit. Ich meine, es wäre der Salär, wäre auch wurscht, weil die Zeit, mir sollte man sowieso irgendwo
das
wieder künstlich hernehmen.
Aus, das ist klar, ja.
Aber wir haben halt gesagt, wir holen jetzt Verstärkung an Bord, haben 2-3 neue Hosts und teilen das auf mehreren Schultern auf, damit es eben die gewohnte Qualität beibehält, aber wir ein bisschen freigespielt werden, der Lorenz und ich. Und der Kaffeehaus Talk wird aber schon in wenigen Tagen wieder weitergehen.
Wunderbar, den werde ich natürlich dann auch in den Shownotes verlinken zu dieser Folge. Und ja, danke Simon, dass du da warst. Das war wieder mal ein Volksfest, wie ich das so gerne zum Schluss sage. Ich habe viel mitgenommen. Über die NFT-Sache müssen wir auf jeden Fall auch noch reden. Das interessiert mich alles sehr. Und ja, vielleicht gehen wir mal gemeinsam zu diesem Lokal, wo wir Werbung dafür
sehr
gemacht
gerne
haben. Machen wir das. An die Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Hat mir nicht nur mir Spaß gemacht, euch sicherlich auch, da bin ich überzeugt. Tschüss und Baba.
Dankeschön für die Einladung und jetzt gib Gas, DJ.